schon heute Morgen und auch jetzt, als wir gemeinsam den Psalm 139 gelesen haben, kam mir noch einmal das Losungswort vom Freitag in den Sinn. Ich weiß nicht, ob ihr alle die Losung gelesen habt, aber das war mir dann doch sehr wichtig. Da schreibt Mose an das Volk Israel, indem er, oder spricht es zu dem Volk, indem er noch einmal auf Gottes Zusage hinweist. Und da sagt er dann, so steht es geschrieben, was verborgen ist, ist dem des Herrn, unseres Gottes. Was aber offenbart ist, das gilt uns und unseren Kindern. Das haben wir schon immer wieder mal auch so betont, dass wir auch ich, der ich nun doch schon einige Jahre auch in der Verkündigung mit aktiv bin, dass ich einige Stellen in der Bibel nicht verstehe, mit meinem menschlichen Verstand und auch darum nicht erklären kann. Was verborgen ist, wollen wir einfach so hinnehmen, wie es Mose gesagt hat. Das ist Gottes. Gottes Gedanken sind tiefer, sind höher als unsere Gedanken. Aber das, was wir verstanden haben, was uns wirklich angesprochen hat, das sollte uns Lebensinhalt und Wegweisung sein. Soweit noch einmal zu diesem Gedanken. Als ich noch im Berufsleben war, das ist mittlerweile schon 10 Jahre her, da war ich eine Zeit auch verantwortlich für den Materialeinkauf. Und da kamen dann Leute, die boten uns Artikel an, die wir vorher noch nicht kannten. Und wenn sie ganz geschickt waren, dann brachten sie gleich von anderen Firmen Empfehlungsschreiben mit. Wie gut doch der Artikel ist, wie er sich gut verarbeiten und brauchen lässt. Und waren so Empfehlungsschreiben von anderen Leuten. Und dann die Firmen, die bei uns gearbeitet haben und die auch ja, solche Empfehlungsschreiben haben wollten, die sagten dann, machen Sie uns doch mal bitte ein Empfehlungsschreiben, dass wir, also Sie, mit unserer Arbeit zufrieden sind. Und wir haben uns dann manchmal mächtig einen abgequält, um nicht allzu viel Negatives mit reinzubringen, dass die Leute, die dann den Brief gelesen haben oder diese Empfehlung gelesen haben, nicht zu schockiert waren. Es gab auch Firmen, die wir wirklich loben konnten. Da war das dann eigentlich nicht das Problem. Wir sind ja nun, meine Frau und ich, in einem Alter. Ich weiß nicht, ob das bloß jetzt altersbedingt ist, aber wir kriegen von den möglichsten und unmöglichsten Firmen Medikamente vermittelt, die gegen Schmerzen sind, die gegen Rheuma sind, die auch gegen alles Mögliche. Und meistens sind da auch gleich Empfehlungsschreiben. Frau X, Herr Y, die haben das ausprobiert und es ist wunderbar, es funktioniert alles. Empfehlungsschreiben werden heute wie damals zur damaligen Zeit benötigt. Wir in der Gemeinde, wir kennen ja auch so etwas, aber es war in abgewandelter Form. Wenn ein Gemeindeglied in eine andere Gemeinde wechselt, wo das Gemeindeglied nicht bekannt ist, gibt es von der Gemeinde eine Überweisung, damit eine Bestätigung, dieser Mensch, ob Mann, ob Frau oder Familie, wie auch immer, gehörten zu unserer Gemeinde, sind Mitglieder, sind getauft, wir bestätigen, dass sie zur Gemeinde gehört haben. Als Doreen in der Schweizer Gemeinde dort eine Gemeinde gefunden hat, wo sie hin wollte, da kriegten wir dann den Auftrag, Eine Überweisung wollten die nicht haben. Die wollten von uns eine Einschätzung haben. Und aufgrund der Einschätzung, die wir dann auch geschrieben haben, dass Doreen hier Gemeindemitglied war, von Kindheit an das Wort Gottes gehört hat, wurde sie dann dort aufgenommen. Aber solche Empfehlungsschreiben, die gibt es nicht erst in neuester Zeit, die gibt es schon 2000 Jahre und länger. Und nun ist der Apostel Paulus in der Gemeinde in Korinth, und da sind ja dann auch Leute gekommen aus Jerusalem, aus anderen Gemeinden. Paulus spricht davon, dass die Leute, die da gekommen sind, auch neidisch waren auf ihn, dass sie ihn schaden wollten. Und sie behaupteten dann in der Gemeinde, was ist denn schon Paulus? Hat Paulus überhaupt von irgendeinem Menschen, von irgendeiner Gemeinde ein Empfehlungsschreiben? Hat der Paulus überhaupt eine Bestätigung, dass er anerkannt ist als Apostel? Paulus selbst, auf seine Person bezogen, wehrt sich, das werde ich euch gleich vorlesen, über diese Empfehlungsschreiben. Er selbst hat aber auch Empfehlungsschreiben geschrieben. Wenn wir an den ganzen Brief Philemon denken, da schreibt Paulus an den Philemon, dass er den Onesimus zurücksendet, und er mahnt den Philemon, nimm ihn auf, auch wenn er dir vorher unnütze war. Er ist jetzt gläubig geworden und er ist mir ein lieber Bruder geworden. Also nimm du ihn auch als Bruder an. Paulus schreibt auch selbst an die Korinther, wenn ich zu euch komme, dann solltet ihr schon zwei oder drei Brüder bestätigt haben, denen ich Empfehlungsschreiben mitgebe, wenn sie nach Jerusalem gehen, um dort das Geld abzugeben. Also das war nicht so eine Sache, naja, das ist mal so passiert. Nein, das war schon eine ganz gängige Sache, die auch notwendig war, wenn fremde Leute irgendwo in die Gemeinde gekommen sind. War es schon ganz gut, dass sie Empfehlungsschreiben hatten. Aber nun waren da welche, die von Paulus sagten, der hat kein Empfehlungsschreiben, den hat keiner bestätigt in seinem Amt, was soll's also? Und das steht geschrieben im zweiten Brief an die Korinther, im Kapitel 3. Macht ihr mal bitte Licht an, ja? Es ist der Wir machen alle an und ist gut. Und so schreibt Paulus an die Korinther, unser Brief oder unsere Empfehlung seid ihr. Eingeschrieben in unsere Herzen, erkannt und gelesen von allen Menschen, von euch ist offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, ausgefertigt von uns im Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf Tafeln, die fleischernen Herzens sind. Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott, nicht, dass wir von uns aus tüchtig wären, etwas zu erdenken, als aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Wenn aber schon der Dienst des Todes mit Buchstaben in Steine eingegraben, in Herrlichkeit geschah, so dass die Söhne Israels nicht fest in das Angesicht Moses schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Angesichtes, die doch verging. Wie wird nicht vielmehr der Dienst des Geistes in Herrlichkeit bestehen? Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit ist, so ist der Dienst der Gerechtigkeit noch viel reicher an Herrlichkeit. Soweit. Die Korinther, die jetzt von Paulus Empfehlungsschreiben erwarten und verlangen, bekommen die Antwort: Ihr seid unser Empfehlungsschreiben. Kann das sein? Was meint Paulus damit? Ja, Paulus erinnert die Gemeinde in Korinth, die Glieder der Gemeinde: Wer wart ihr und wer seid ihr? Ihr wart Menschen, die wie alle anderen den Göttern nachliefen, den Göttern gedient haben, den Göttern geopfert haben, die Götzen verehrt, angebetet haben, in eurer Fleischeslust, in der Sünde gelebt, wie es eben alle Menschen so tun. Und dann hat der Geist Gottes mich zu euch geführt. Ich habe euch das Wort Gottes gesagt und ihr habt das Wort Gottes angenommen und habt an euch selbst die Veränderung erfahren. Die Veränderung, dass ihr den wahren Gott erkannt habt, euch nicht mehr den Götzen zugewandt habt, dass ihr erlebt und erfahren habt, wie euch der Geist Gottes auch in eurem äußeren Denken, Reden, Handeln verändert. Ja, ihr selbst schaut euch doch an, wie die Botschaft Gottes, die ich euch bringen durfte, wie sie euch verändert hat. Ihr, liebe Geschwister in Korinth, ihr seid für mich die Bestätigung. Ihr seid der Brief, der in unsere Herzen geschrieben ist. Nicht auf Papier. Papier vergilbt, Tinte verfärbt, vergeht. Nein, ihr seid der Brief, der in unsere Herzen geschrieben ist. Weil ihr diese Veränderung an euch selbst erlebt und erfahren habt. Das ist für mich und damit auch für euch die Bestätigung, dass ich wirklich im Auftrage Gottes euch die Botschaft gesagt habe. Ich, Paulus, brauche mich vor euch nicht mit menschlichen Dingen, mit menschlichen Urteilen zu rechtfertigen. Gott selbst hat durch seinen Heiligen Geist mich im Amt bestätigt. Und wir lesen es ja vielfach in den Briefen: Ich, Paulus, ein Apostel Jesu Christi. Das stellt Paulus immer voran. Und wer das denkt oder auch den Schluss kommt: Der Paulus ist schon ganz schön überheblich geworden. Der bildet sich schon ganz schön was ein. Dem sei gesagt, dass Paulus sagt: Nicht von mir aus, nicht von uns aus ist es geschehen. Ich selbst bin auch von mir aus, von meiner menschlichen Natur aus, nicht in der Lage, euch Gottes Wort so nahe zu bringen, dass es euch erfasst, dass es euch bewegt, dass dieses Wort Gottes an euch wirkt, an euch handelt. Wir sind eben auch Menschen und wir können nichts tun. Wenn etwas geschieht, dann ist das die Wirkung des Heiligen Geistes. Also Paulus weiß schon, dass er Diener Gottes ist, dass er auch durch den Heiligen Geist befähigt ist. Aber Paulus hat sich nie hingestellt und an keiner Stelle behauptet, ich bin der Mensch, der euch Heiden nun zu Christus geführt hat. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe, wir hatten in Wittenberge einen Prediger, der hat es nur 2 Jahre in Wittenberge ausgehalten, aber der ist von Wittenberge aus einmal zur Evangelisation gefahren. Ich werde dort evangelisieren und mindestens 7 Leute haben sich bekehrt, wenn ich wiederkomme. So hat Paulus nie gesprochen. Wobei es bei dieser Evangelisation sich keiner bekehrt hat. Das war dann vielleicht auch Gottes Wirken, einmal diesen Menschen von seinem hohen Ross runterzuholen. Paulus wusste, dass all sein Dienst, in den Gott ihn gestellt hat, nur in der Kraft des Heiligen Geistes geschehen kann. Und darum kann er auch sagen, ihr, an denen Gott mit seinem Geist gewirkt hat, ihr braucht keine Bestätigung für meinen Dienst. Das hat Gott selbst getan. Und dieser Dienst, den Gott an euch getan hat, der ist in unsere Herzen geschrieben. Und damit haben wir vor euch ein gutes Gewissen. Wir brauchen uns nicht schämen, wir brauchen uns nicht belasten. Und dann führt Paulus weiter auf den Dienst des Gesetzes oder der Schrift. Der Dienst, in der in steinerne Tafeln geschrieben ist und der zum Tod führt. Das Gesetz, das Gott gegeben hat, das Gottes Wort ist, es führt zum Tod. Kann das sein? Gottes Wort ist doch ein Wort, das lebendig macht. Gottes Wort hat die Erde und die Welt geschaffen, hat uns Menschen geschaffen. Gottes Wort hat den Abraham erwählt und dem Abraham eine Zukunft zugesichert. Und nun kommt der Mose, bringt das Gesetz. Und Paulus sagt, es ist zwar von Gott gekommen, aber das ist zum Tod, sagt der Paulus. Ganz schön harter Tobak, wie man so schön sagt. Aber das Gesetz verlangt eben vom Menschen auch, dass es erfüllt wird. Das Gebot Gottes ist, weil Gott heilig ist, so heilig, dass es keinen Verstoß gegen das Gebot duldet. Der Verstoß gegen das Gebot bringt den Tod. Und wer sich schon mal die Mühe gemacht hat und die Gesetzbücher durchgelesen hat, der wird feststellen, auf wie viel Sünde Gott den Tod verheißt. Der ist des Todes schuldig. Nicht nur der Mörder, nicht nur der, der Gottes Weg verlässt, Nein, auch in moralischer, sexueller Beziehung gibt Gott ganz klare Weisungen. Und alle Verurteilungen stehen nach dem Gesetz unter der Todesstrafe. Das Gesetz bringt den Menschen Gottes Wort, aber der Mensch erkennt auch gleichzeitig dabei, wie unmöglich es ist, das Wort Gottes zu erfüllen. Und damit kommt er in die Sünde. Damit kommt er ins Gericht Gottes. Und Mose sagt über dieses Wort oder über die Gesetze, die in steinerne Tafeln geschrieben sind. Es war eine Herrlichkeit. Als Gott dem Mose die Gesetze gegeben hat, war er 40 Tage auf dem Berg. Und als er herunterkam, leuchtete sein Angesicht von der Herrlichkeit Gottes. Es strahlte etwas zurück von dem, was Gott ihm gewesen ist und wie er Gott erlebt hat. Die Israeliten sagten zu Mose, verhülle dein Angesicht, wir können es nicht ertragen. Dein Gesicht blendet uns. Also auch das Gesetz ist Herrlichkeit Gottes, Heiligkeit Gottes. Und doch kann es nur zum Tode führen. Weil der Mensch nicht in der Lage ist, das Gesetz zu erfüllen. Und auch im Alten Testament haben wir viele Zeugnisse von Menschen, die dem Willen Gottes gehorsam waren. Die auch immer wieder an die Gnade und Barmherzigkeit Gottes sich gewandt haben, die um Hilfe gerufen haben. Denken wir an Daniel, vielleicht schon noch eher. Auch Abraham selbst war keine Leuchte im moralischen Wesen. Aber so heißt es, er vertraute Gott. Er bekannte Gott seine Schuld. Er hatte mit Gott Gemeinschaft. Und das hat ihn errettet. Jakob, der betrogene Betrüger. Wenn wir uns das so auf der Zunge zergehen lassen und Gott selbst lässt sich hernieder und kämpft mit Jakob, ringt mit ihm, um dem Jakob zu zeigen, wer wirklich Herr ist und wem er verantwortlich ist. Und Jakobs Bitte heißt dann, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und so viele Menschen im Alten Testament, die auch ihre Schuld bekannt haben, ganz speziell ist der David da ein Beispiel der Schuldbekenntnis, des Beugens vor Gott und Gott ist ihm gnädig. Auch dieser Psalm, den wir gelesen haben, ist ein Psalm Davids. Deine Wege sind mir zu groß, deine Gedanken sind mir zu herrlich, sind unfassbar. Aber ich lebe von deiner Gnade. Aber Paulus weist darauf hin, dass es neben dem Wort auf Tafeln eben ein Wort gibt, das in fleischerne Herzen geschrieben ist. Ein Wort, ein Bund, nicht mit Tinte verfasst auf vergänglichem Papier, sondern ein Bund im Blut Jesu Christi. Ein Bund, der herrlich ist und der über die Herrlichkeit des Alten Testamentes, des Alten Bundes hinausgeht. Ein Bund, den Gott in Jesus Christus gemacht hat. Das Gesetz führt zum Tod, sagt Paulus. Und weil Gott heilig ist und Sünde nicht anerkennt, muss der Mensch für die Sünde sterben. Und darum hat Gott diesen wunderbaren Gedanken gehabt des neuen Bundes. Ja, für Sünde muss Blut fließen. Für Sünde, um sie zu rechtfertigen, muss Leben gelassen werden. Sonst wäre Gott nicht heilig. Sonst würde er sich selbst widersprechen, würde er sich selbst lächerlich machen. Nein, Gott ist ein Gott der Heiligkeit. Und sein Wort gilt. Wer sündigt, ist des Todes. Damit müsste die ganze Menschheit ausgerottet werden. Und das eben will Gott nicht. Und darum hat Gott diesen neuen Bund mit dem Blut Jesu Christi geschaffen, mit dem Blut Jesu Christi unterzeichnet. Und dieser Bund ist der Bund, der die Herrlichkeit des Alten Testamentes übersteigt. Paulus erinnert hier noch einmal an das Gesicht des Mose, das leuchtete. Die Frage an mich selbst, denn ich bin auch nicht der, der immer so ein fröhliches, erlöstes Gesicht macht. Die Frage an uns ist, strahlen wir etwas aus? Das muss nicht unbedingt im Lächeln oder im Grinsen sein. Strahlen wir in unserem ganzen Wesen etwas von der Herrlichkeit der Vergebung, die Gott uns schenkt, aus? Können Menschen an uns, an mir oder auch an dir erfahren, wie gut es ist, wenn man Sünde los wird? Ich weiß noch, da ging es auch mal um dieses Thema mit etwas ausstrahlen. Und bei einer Predigt wurde dann gesagt, was haben wir Christen denn für Gesichter? Haben wir Kaffeekannen- oder Teekannengesichter? Ich glaube, ich habe doch schon mal gesagt, was das bedeutet. Kaffeekannen sind lang und schlank, hoch. Teekannen sind alle rund und breit. Das heißt, ein Teekannengesicht strahlt etwas aus, ist nicht langgezogen, jetzt hänge ich durch. Nein, ein Teekannengesicht strahlt etwas aus. Und genau darum geht es, dass nicht nur unser Gesicht, unsere Augen klar sind, das sollte schon so sein, dass wir auch unserem Gesprächspartner ins Auge sehen können, aber unser ganzes Wesen sollte etwas von dem Glück in der Erlösung, der Vergebung ausstrahlen. Ist die Vergebung, ist der neue Bund nicht herrlicher, weil er nicht mehr unser Verdienst, nicht mehr unsere Leistung fordert, sondern weil es Geschenk ist von Gott. Und wir dürfen dieses Geschenk für uns annehmen. Wir haben es angenommen und jeder, der es angenommen hat, darf froh sein, dass Jesus Christus bezahlt hat. Die Herrlichkeit des neuen Bundes, die Herrlichkeit der Gnade Gottes sollte mich und uns mehr und mehr ausfüllen, aber auch aus uns heraus leuchten. Amen.